Grüß Gott, liebe Zuschauer, ich grüße Sie. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Von wegen Sommerloch, die Ereignisse überschlagen sich. Da gibt es einmal das Attentat auf Donald Trump, darüber habe ich bisher noch nicht berichtet. Dabei gäbe es viel zu sagen über die ganzen dubiosen Umstände bis hin zur fast schon heldenhaften Reaktion von Trump und was das bedeutet. Da soll er ermordet werden, wird auch gestreift und blutet und er steht sofort wieder auf, reckt die Faust in die Luft und brüllt, der Kampf geht weiter. In den Vereinigten Staaten von Amerika kommt so etwas vermutlich gut an. Stellen wir uns einmal vor, ein Björn Höcke würde nach einem Attentat auf ihn so reagieren. Die Zeitungen würden sich überschlagen, dass man jetzt gerade sieht, wie gefährlich der Oppositionspolitiker aus Thüringen sei. Naja, in den USA läuft es anders. Joe Biden hatte durchaus staatsmännisch und respektabel reagiert. Dann aber doch der überraschende Rückzug als Kandidat. Auch das sehr, sehr dubios. Das ist ein Schlag gegen die US-amerikanische Demokratie, das ja ein bestimmtes System hat. Da gibt es Vorwahlen und Hauptwahlen und das ist somit ein wenig ad absurdum geführt. Biden wurde schließlich in den Vorwahlen gewählt. Aller Vergreisung zum Trotz. Warum zieht er jetzt plötzlich zurück, trotz ständiger, gegenteiliger Bekundungen? Und was noch viel merkwürdiger ist, warum ist dieses einschneidende Ereignis ins demokratische System keine Pressekonferenz wert? Stattdessen nur ein schriftliches Statement über Twitter ausgerechnet auch noch, das ja dem gegnerischen Lager zugeordnet wird. Vermutlich hat Biden die Rücktrittserklärung gar nicht selbst verfasst. Ist das nicht der Wahnsinn? Wurde er gezwungen? Meine Hypothese, man hat ihn dermaßen unter Druck gesetzt, bis er schließlich ein Okay murmelte, widerwillig. Und schon wurde die vorbereitete Erklärung auf Twitter rausgehauen und damit Fakten geschaffen. Naja, Kamala Harris wird vielleicht online nominiert. Und dann darf auch Biden wieder an die Öffentlichkeit und sein Schicksal verkünden. Wenn er dann sagen würde, man habe ihn gezwungen, dann können alle anderen behaupten, dieser alte Greis ist ja verwirrt. Naja, ganz falsch ist das ja auch dann nicht. Was ist noch passiert? Elon Musk behauptete, die EU wollte ihn zwingen, auf seiner Plattform Zensur zu betreiben. Andernfalls würde man ihn zu hohen Strafen verklagen. Alle Internetplattformen, so Musk, hätten sich auf diese Art Schutzgelderpressung durch dubiose EU-Kommissare eingelassen. Nur er würde noch für die Meinungsfreiheit kämpfen. Ich glaube ihm, die EU ist... Ah ja, jetzt sage ich mal, lieber nichts. Denken Sie sich den Rest des Satzes aus. Ja, es gibt so viele Themen. Die RKI-Files sind offenbar von einem Mitarbeiter komplett durchgestochen worden, ohne Schwärzung. Da werden sich demnächst noch mehr Abgründe auftun, was die Regierung so alles getrieben hat. Es wird spannend werden. Unsere linksextreme Bundesregierung und die angeschlossene CDU-CSU drehen jetzt völlig durch. Der Kampf gegen rechts ist längst ein Kampf gegen das Recht und er wird mit aller Härte geführt. In Bayern wurde ein offenes Treffen Oppositioneller mit Vorträgen bei Bier und Imbiss einfach mal so von einer Polizeieinheit gestürmt. Verantwortlich für diese ganze polizeistaatliche Aktion Markus Söder und sein Innenminister Joachim Herrmann. Begründung, da seien AfD-Leute dabei und deshalb müsse man davon ausgehen, dass strafbare oder rechtsextreme Äußerungen fallen würden. Von daher muss man eine solche Veranstaltung sprengen. Sprich, es dürfen niemals zwei oder noch mehr Regierungskritiker sich zusammentreffen, auch nicht bei Bier und Wein. Was ist das für ein Land, in dem wir mittlerweile leben? Die CSU ist für mich die schlimmste Partei von allen, noch schlimmer als alle anderen. Sie ist selbstherrlich, machtversessen, unmenschlich und erbarmungslos. Da weht aus meiner Sicht der Geist aus ganz, ganz dunklen Zeiten. Es zeigt sich ein zentrales Problem des Staatswesens. Um das Eigentum und das Recht zu schützen, benötigt man einen Staat, der so stark ist, dass er jede Auseinandersetzung gewinnt. Wenn dann aber die Repräsentanten diese Macht für die eigenen Interessen nutzen und willkürlich und brutal gegen jeden Kritiker vorgehen, dann sind die Bürger, dann ist das Volk dagegen völlig machtlos. Ich muss noch einmal auf das Verbot des Kompaktmagazins eingehen. Ich glaube, dieses Ereignis war und ist einschneidend. Es ist der Anfang vom Ende der freiheitlichen Grundordnung. Okay, Sie sagen, freiheitliche Grundordnung hatten wir ja noch nie, aber das müssen Sie auch zugeben, wir waren schon mal näher dran. Mittlerweile sind ein paar Details ans Licht gekommen, die doch sehr erschrecken, die den Glauben an die Gerechtigkeit erschüttert haben. Exemplarisch muss ich einmal den Fall Dr. Stefanie Elsässer, die Ehefrau des Kompaktchefs Jürgen Elsässer, hier näher beleuchten. Sie trat vor allem im YouTube-Format in Erscheinung. Eine zierliche Frau, freundlich, sehr gemäßigt, niemals feindselig. Sie kritisierte die Regierung vor allem aus mitmenschlicher Sicht. Ich konnte nicht herausfinden, seit wann die beiden verheiratet sind, vermutlich seit 2022, also noch nicht lange. Sie hatte aus ihrer vorehelichen Zeit noch eine Privatwohnung in Hessen. Zum Zeitpunkt des Zugriffs hatte sie dort übernachtet. Warum überhaupt überfällt man die Privatwohnung von Frau Elsässer, wo es doch nur um die Firma ging? Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Wollte der Staat eine Lektion erteilen? Nach dem Motto, heirate keinen regierungskritischen Journalisten? Naja. Jetzt stellen Sie sich einmal die Szenerie vor. Gegen 6 Uhr morgens wacht die Frau aus dem Schlaf auf, weil sie Stimmen hört. In der Wohnung befinden sich zahlreiche schwer bewaffnete Einbrecher, ein Sondereinsatzkommando der Polizei. Die Frau glaubt an einen Albtraum und realisiert dann, dass das Ganze echt ist. »Stehen Sie auf«, wird sie angeblafft. »Liegt irgendetwas gegen mich vor?«, fragt sie. »Nein«, so die Staatsmacht, »aber das Kompaktmagazin wird verboten.« »Ich bin nackt«, so Frau Elsässer. »Darf ich mich alleine wenigstens anziehen?« Sie durfte nicht. Ein Verstoß gegen die Menschenwürde, könnte man meinen. Aber die Staatsmacht kennt gar keine Menschenwürde. Was ich mich frage, warum behandelt man diese Frau so? Gegen sie liegt doch gar nichts vor. Es soll lediglich eine Medienfirma verboten werden. Es besteht weder Fluchtgefahr noch sonst eine Gefahr. Was soll denn eine zierliche Frau gegen 30 bis 35 bewaffnete Polizisten machen? Und vor allen Dingen, warum sollte sie etwas machen? Ihr droht kein Gefängnis, persönlich keine Gefahr. Sie ist doch eigentlich nur machtlose Zuschauerin einer bizarren Raubaktion durch den Staat. Man könnte den folgenden Eindruck haben. Die Staatsmacht hatte den Auftrag, sie möglichst demütigend zu behandeln, um ihr zu zeigen, dass diese Regierung sie hasst. Die Politiker sind derart dünnhäutig, sie vertragen heutzutage überhaupt keine Kritik und sie wollen Kritiker intensiv spüren lassen, wer hier im Land der Stärkere ist. Natürlich ist dieser Eindruck eine freche Spekulation von schlimmen Nörglern. Und ich möchte mir sie nicht zu eigen machen, oder was meinen Sie? Bei den anderen Hausstürmungen ging es ähnlich unmenschlich zu. Die Betroffenen durften noch nicht einmal auf Toilette und dabei die Tür so zumachen. Ein Polizist musste auch beim Toilettengang zuschauen. Nun sind Männer in solchen Dingen weniger sensibel. Trotzdem auch hier die Frage, warum? Was soll das Ganze? Für Frau Elsässer war das Erlebnis traumatisch. Vielleicht können Sie sich das vorstellen. Das wiederum ist auch für den Ehemann kaum zu verkraften. Jürgen Elsässer meint, es sei ein uraltes Prinzip der Tyrannei, dass man besonders grob zu Frauen ist, weil Frauen in der Regel sensibler sind, um damit letztlich auch den Mann zu demütigen. Und, so Elsässer, es hat funktioniert. Alle bei Frau Elsässer und woanders getätigten Beschlagnahmungen richten sich ja hauptsächlich gegen das Privatvermögen und gar nicht gegen das Firmeneigentum. Das Privatvermögen ist aber gar nicht Teil des Verbotsverfahrens. Es ist also reine Schikane ohne rechtliche Begründung. Man hat Frau Elsässer ihr privates Telefon beschlagnahmt. Sie durfte weder einen Anwalt noch ihren Mann anrufen. Alles Bargeld wurde beschlagnahmt, wurde weggenommen. Frau Elsässers Hinweis, es sei privates Geld, wurde zurückgewiesen. Es könnte ja theoretisch auch Geld der Firma sein. Frau Elsässer schlug vor, mit dem Smartphone ins Online-Banking zu gehen, um zu beweisen, dass das Geld am Abend vorher vom Bankautomaten vom Privatkonto abgebucht wurde. Nein, so die Polizei, das erlauben wir nicht. Es wurde der Hinweis gegeben, Frau Elsässer könne ja, wenn sie Lust hat, das Geld juristisch wieder einklagen. Was für eine Frechheit. Unglaublich. Ein Dienstleister von Compact, ein Programmierer, der Internetarbeiten durchgeführt hatte, wurde ebenfalls enteignet, obwohl er gar nicht zur Firma der Elsässers gehörte. Der Dienstleister kann nun auch nicht mehr die Aufträge für andere Kunden ausführen, weil der Staat ihm sämtliche Computer beschlagnahmt hatte, weil der Staat auch diese kleine Ein-Mann-Firma platt gemacht hat. Wenn gnadenlos, dann richtig. Man könnte diese ganzen Rauborgien noch weiter ausführen. Als aufgeklärter Bürger kommt man aus der Fassungslosigkeit überhaupt nicht mehr heraus. Inzwischen ist eine 80-seitige Begründung für das Verbot des Presseorgans verfügbar, zusammengetragen von der Innenministerin, unterstellten Verfassungsschutzbehörde. Das Pamphlet ist eine einzige Frechheit. In jedem Satz taucht die Totschlagvokabel rechtsextrem auf. Nicht ein einziger Vorwurf wird sauber mit nachvollziehbaren Belegen begründet. Es ist eine Sammlung von Vorwürfen, von haltlosen Vorwürfen. Es wird vorgeworfen, dass man die Regierung kritisiert habe und behauptet, das würde sich gegen die Demokratie richten. Zum Beispiel wirft man dem Magazin vor, bestimmte Begriffe, Worte verwendet zu haben, die auch von anderen Rechtsextremisten gebraucht würden. Na und? Haben wir jetzt offiziell eine Sprachpolizei? Was soll das Ganze? Zum Beispiel hätte man das Wort Corona-Diktatur benutzt, um die Grundrechtseinschränkungen durch die Bundesregierung zu kritisieren. Also nochmal ganz langsam zum Mitschreiben. Man wirft dem Kompaktmagazin vor, gegen die Demokratie und das Grundgesetz zu kämpfen, indem man beanstandet, dass die Bundesregierung wichtige Teile des Grundgesetzes, nämlich die Grundrechte, einfach mal soeben außer Kraft gesetzt hat und Compact gefordert hatte, das Grundgesetz wieder zur Geltung zu bringen, das Verhalten der Regierung kritisiert hat. Die Mehrverdrehung geht nicht. Es ist doch klar, wer auf welcher Seite steht. Das Kompaktmagazin steht auf Seite der Demokratie und die Bundesregierung nicht. Und das Kompaktmagazin kritisiert eben die Bundesregierung für deren totalitäre Haltung. Weil man offensichtlich nichts Handfestes gegen das Magazin in der Hand hatte, war man sich nicht zu blöde, unsachliche Vorwürfe zu erfinden. Das zumindest behauptet Jürgen Elsässer. Ein älterer Herr, der hin und wieder den Rasen gemäht hatte, kein Angestellter von Kompakt, soll in einem privaten Telefonat gesagt haben, er würde dem Wirtschaftsminister Robert Habeck ein Auge ausschießen wollen. Wegen diesem Vorwurf gab es bei dem älteren Herrn im April 2023, also schon lange her, eine brutale Hausdurchsuchung, in dem man den alten Mann auch grob behandelt hat. Dieser bestreitet, die Aussage gemacht zu haben, und das Strafverfahren verlief im Sande. Kompakt und Jürgen Elsässer haben mit dieser Sache überhaupt nichts zu tun, sagt Elsässer. Im Strafverfahren wurde niemals erwähnt, dass Elsässer beteiligt gewesen sein soll, dass dieses Gespräch in seiner Anwesenheit stattgefunden hätte. Elsässer sei, so versucht das der Staat zu behaupten, der Kopf einer terroristischen Bande und das Magazin sei nur zur Tarnung der Gewaltaktivitäten da. Absurd. Aber der starke Staat kann eben alles. Er kann auch alles behaupten. Er sitzt immer am längeren Hebel. Das ist das Problem. Natürlich diente das Kompaktmagazin in erster Linie dem Broterwerb. Und dieser Broterwerb wurde nun vernichtet. Und das ganze Vermögen, was ja Elsässer sich erarbeitet hat, wurde geraubt, wurde beschlagnahmt vom Staat. Fazit, es ist sehr, sehr ernüchternd. Die Innenminister, ob in Bayern oder im Bund, können machen, was sie wollen. Sie können mit aller Brutalität gegen die von ihnen auserkorenen Feinde, gegen die eigenen Kritiker vorgehen und sich dabei besonders stark und gut fühlen. Selbst wenn die eine oder andere Aktion in letzter Instanz vor Gericht scheitert, es spornt die Machthaber nur noch an, noch öfter gegen das Recht zu verstoßen. Es hat für rechtsbrecherische Minister überhaupt gar keine Konsequenzen. Zum Beispiel der Versuch des Essener Oberbürgermeisters von der CDU, den AfD-Bundesparteitag zu verbieten. Das Gericht gab der AfD recht. Der Oberbürgermeister musste sein Verbot zurückziehen. Dann sagte er ganz stolz und öffentlich, egal, Hauptsache ich habe es versucht, der AfD zu schaden. Und andere Politiker lobten ihn für diese Haltung. Demokratie, Rechtsstaat, aber doch nicht, wenn es den Falschen nutzt. Wo denken Sie hin? Und solche Undemokraten behaupten dann, sie seien die Demokraten und die anderen, die sich an die Gesetze halten und die Einhaltung der Grundrechte von der Regierung einfordern, die sind angeblich die Feinde der Demokratie. Eine Orwellsche Verdrehung. Was kann man dagegen machen? Mutig sein, friedlich und beharrlich weiter für die gute Sache eintreten, was da auch kommen mag. Ehrlich währt am längsten. Vielen Dank fürs Zuhören.